Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der Accent AG.
Ohne eine gute Strategie kannst du kein Blitzschach spielen. Agilität erfordert eine klare und kommunizierte Unternehmensstrategie.
Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Gespräches mit Rainer Janssen über sein mittlerweile schon fast berühmt gewordenes Buch Arschlöcher gibt's halt leider überall mit dem Untertitel Management, Anregung zum Nachdenken über einen schönen Beruf. Ja, Rainer Janssen, den muss ich noch mal kurz vorstellen, möchte ich auch ganz gerne. In der ersten Folge hatten wir gerade diesem Teil ja sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, weil Rainer Janssen ja wirklich einer der bestimmenden Persönlichkeiten der CIO-Community gewesen ist. Er ist darüber hinaus dann auch CIO der Dekade geworden, ist Mathematiker und Informatiker, also studiert als Mathematiker und Informatiker, war dann im IBM Science Center, war dann Zentralbereichsleiter Informatik bei der Munich Re. Und seit 2016, was mich besonders freut, ist er Senior Advisor bei der Accent AG. So aus dem ersten Statement von Rainer haben wir schon gesehen, es geht heute um Strategiefragen, aber nicht nur um Strategiefragen. Wir wollen wie immer in den Beiträgen des CIO Radios konkrete Handreichungen für Manager bieten. Also wie man sich in konkreten Situationen verhalten soll. Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass wir so ein bisschen komplexere Themen heute mit Rainer besprechen wollen. Aber vorab nochmal, Rainer, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns hier heute nochmal zu sprechen.
Gerne, Olaf.
Ja, Strategie. Strategie wird ja häufig als wichtig angesehen. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Alle sagen, wir brauchen eine Strategie. Aber die Dringlichkeit ist vielleicht nicht immer so im Vordergrund, also man schiebt dann diese Dinge schon hinaus. Aber Strategie, jeder hat eine Strategie. Und jetzt zitiere ich mal aus seinem Buch. Also die Strategie der meisten Unternehmen ist wachsen, Profit erzeugen und darauf achten, dass die Kunden einlieben. Aber das alles ist es doch nicht, Rainer.
Nein, eine Strategie, sagt das Lehrbuch, ist die Beschreibung eines Zielzustands. Also wo will ich überhaupt hin, was will ich sein in ein paar Jahren und des Weges dahin, wie will ich dahin kommen. Und das ist etwas, was ziemlich viel Arbeit kostet und ziemlich viel Hirnschmalz und wo man Zeit investieren muss. Bei vielen Managern kommt das persönliche Investment zu kurz, weil in dem Quadranten, du hast schon gesagt, das ist wichtig, aber nicht dringend. Also ob mir einen Tag länger eine Strategie fehlt oder nicht, ist nicht so wichtig. Und Manager tendieren sich dazu, sich immer mit Dingen zu befassen, die dringend sind. Auch mit den unwichtigen, dringenden Sachen. Und deswegen haben sie für Strategie oft nicht so viel persönliche Zeit. Aber wie gesagt, Strategie ist etwas, was wirklich Werkzeug sein kann und einem sagt und auch im täglichen Leben sagt, wie der Weg weitergehen soll und wo es hingehen soll. Und wenn man so eine Strategie entwickeln will, dann ist das wirklich harte Arbeit.
Ja, also du schreibst das in deinem Buch ja auch sehr schön, dass die Komplexität der Mathematik für Unternehmen und für Führungskräfte in Unternehmen ja immer auf diese vier Quadranten reduziert wird. Und da gibt's dann auch immer das Feld, ist dringend, aber nicht wichtig an der Stelle. Ja, aber wie gehe ich denn jetzt vor? Wen brauche ich denn? Ist das reines Bauchgefühl, so eine Strategie? Brauche ich dafür eine Herrscher an Spezialisten, wen beziehe ich eigentlich mit ein, wen sollte ich eigentlich fragen?
Ja, zunächst einmal ist das, was in vielen Unternehmen passiert, auch in größeren IT-Organisationen, dass Strategie letztendlich an eine Zentralabteilung für Strategie delegiert wird.
Ja.
Das heißt, statt dass die Chefs selber Strategie machen, haben sie eine Abteilung, die das macht. Die macht das dann zusammen mit Geschäftsbereichsvertretern und ähnliches. Was im Ergebnis rauskommt, ist oft so eine Kompromissstrategie, mit der alle Leute leben können im Unternehmen und sagen, gut, kann ich mich einordnen. Aber was nicht passiert ist, dass der Führungswille des Chefs eingewirkt wird. Und letztendlich ist für den Vorstandsvorsitzenden, genauso wie für einen Bereichsleiter, sozusagen die jeweilige Strategie ein Mittel, Führungswillen auszudrücken, also zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Denn wir sind uns ja wohl alle einig, dass Micromanagement, also in jedem Einzelfall dem Team, dem Mitarbeiter zu sagen, hier musst du links abbiegen, da musst du rechts abbiegen, da musst du geradeaus fahren, dass das keiner mehr will. Deswegen will man einen Führungsrahmen, und das ist Strategie, um einem zu sagen, wie muss ich im täglichen Leben entscheiden, um richtig zu sein. Und vielleicht darf ich mal ein Beispiel aus der IT geben, weil wir ja doch überwiegend zu IT-Kollegen reden. Wenn ich sage, meine Strategie ist, SAP-Module für Verwaltung einzusetzen, dann ist das noch nicht ausreichend. Denn ich muss sagen, will ich wirklich dafür sorgen, dass alle weltweiten Tochtergesellschaften auf die gleiche Art mit der gleichen Definition der Datenfelder und Ähnliches verwalten und Daten speichern, damit ich die Berichte zusammenziehen kann und weltübergreifend Datenanalysen machen kann? Dann muss ich sagen, sie sollen nicht nur ein SAP-System einsetzen, denn wir alle wissen ja, gib jedem SAP und jeder macht das verschieden und hinterher kannst du trotz, obwohl alle SAP haben, nichts zusammenführen. Du hast nur vielleicht ein bisschen mehr Einkaufsmacht bei SAP. Wenn du ein wirklich einheitliches System willst, dann musst du physikalisch für weltweite Organisationen ein einziges SAP-System schaffen. Das ist was ganz anderes. Aber diese strategische Entscheidung, bis auf dieses Detaillevel runter, musst du treffen, bevor du dich bewegst. Und das ist die Art Überlegung. Und da muss der Chef selber dabei sein und sagen, wo will ich eigentlich hin, und die Entscheidung mit treffen. Deswegen ist das nicht so stark delegierbar. Und das ist auch das Problem bei Thema Digitalisierung, um ein heißes Thema zu nehmen. Da schaffen sich dann alle Vorstände jetzt einen Chief Digital Officer. Das ist ja toll. Aber wenn die Vorstände da eine Strategie machen wollen, dann müssen sie selber sich mit Digitalisierung beschäftigen. Selber müssen verstehen, das bedeutet das. Und das ist mehr Arbeit, als nur die Apps in seinem Smartphone zu bedienen, sondern man muss wirklich IT verstehen lernen, um als Vorstand zu erteilen, was Digitalisierung für das Unternehmen bedeutet.
Ein wunderschönes Beispiel, muss ich sagen. Wunderschönes Beispiel.
Man muss sich zeitlich befassen. Und das ist eben das Problem bei wichtig und nicht dringend, dass die Top-Manager oft nicht bereit sind, für dieses Thema genug Zeit aufzuwenden. Eigene Zeit.
Die Frage ist, Rainer, wenn ich da nochmal eingreifen darf, also daraus ergeben sich ja zwei Fragen für mich. Also einmal die Frage, wen muss ich eigentlich mit einbeziehen? Was sind die Stakeholder dafür? Strategie, auch eine Strategie für IT, kann ja nicht losgelöst geschehen von der Strategie des Unternehmens. Also da muss ich ja überzeugend wirken, da muss ich klar sagen, was ich eigentlich will. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, wie schaffen denn CIOs oder Führungskräfte es in dieser heutigen Zeit, sich vom Tagesgeschäft Micromanagement frei zu machen und die Zeit zu haben, über solche Themen nachzudenken und sich auszutauschen und den eigenen Weg zu finden? Das ist ja auch nicht so, dass gerade ein CIO alle technischen Trends aus dem FF beherrscht und die Implikationen auf das Geschäft sofort absehen kann.
Nein, keiner versteht alles und jeder braucht andere, die ihm helfen. Aber zunächst mal zur Frage, wie kriegt man die Zeit? Ich rate immer allen Kollegen, guck mal in deinen Kalender und guck deine Termine an und frage dich, warum warst du bei diesem Termin dabei? Also als IT-Chef ist ganz oft, wenn Krise ist, irgendwo im Rechenzentrum ist was unten, Mailsystem läuft nicht, was auch immer, dann ist der Chef in einer Krisensitzung. Hilft der da? Meistens macht er höchstens die Leute nervös, weil Ahnung von der Outlook Exchange Installation hat er nicht und wie man die Server wieder hochbringt. Ne? Und drängt immer nur, das muss schneller gehen, das muss schneller gehen. Ja, der kann helfen, den Vorstand zu beruhigen, Außeneingriffe abzuhalten. Aber in der Krisensitzung hilft er doch gar nicht. Und wir haben eine Tendenz, bei vielen Sachen dabei sein zu wollen, wo wir eigentlich gar nicht beitragen können und lieber die Mitarbeiter arbeiten lassen sollten. Bisschen manchmal auch, weil solche Arbeit an solchen Problemen auch befriedigend ist, ne? Weil ich da am Abend nach Hause gehen kann und ich habe ein Problem gelöst und das fühlt sich gut an. Wenn ich sitze vorm leeren Papier und soll Strategie verlieren, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich eben erstmal ein weißes Blatt Papier habe und vielleicht am Abend immer noch nichts drauf.
Ob man zu Hause erzählt und wenn die Kinder dann fragen, was hast du gemacht, Papa, und sag mal, ich habe nachgedacht, dann sagen ja, die, dafür hast du aber viel Geld gekriegt.
Ja. Ne? Und das sind alles so Hinderungsblöcke, aber guck an, sozusagen, wo du Zeit verbracht hast, dass du die nicht verbringen musstest. Und versuche das abzustellen. Und versuche dir wirklich Zeit zu blockieren, wo du mal dich mit neuen Themen, neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen oder was auch immer beschäftigen kannst. Mit den richtigen Leuten Input sammeln kannst und ähnliches, aber dir auch selber eine Meinung bilden kannst, wo wird das hin?
Stakeholder, Rainer.
Stakeholder, ja. Du brauchst die Geschäftsbereiche, wenn du als IT-Chef eine Strategie entwickeln kannst. Manchmal ist es allerdings auch so, die Berater sagen ja immer, die IT-Strategie muss der Business-Strategie folgen. Wenn die Business-Strategie aber nicht da ist und nur sagt, wir wollen mehr Umsatz machen, mehr Profit und von unseren Kunden geliebt werden, dann musst du dir eben denken, was das vielleicht sein könnte. Ein alter Kollege von mir hat mal gesagt, was ist die ideale Mensch-Maschinen-Schnittstelle? Die ideale Mensch-Maschinen-Schnittstelle ist, ich lehne mich mit der Stirn gegen den Bildschirm und der Computer tut, was ich denken sollte.
Sehr schön.
Manchmal muss auch ein CIO so seine IT-Strategie entwickeln. Er muss sie entwickeln für das, was das Business wünschen sollte. Aber vielleicht im Moment noch nicht genau verstehen kann, weil es die IT-Trends und die Digitalisierung noch nicht so genau versteht.
Also von den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts wirst du jetzt wahrscheinlich lauten Applaus bekommen. Denn in vielen Gesprächen weiß ich auch, dass gerade da das Loch ist. Ja? Also wenn man seine Vorgesetzten fragt, sag mal, was ist denn unsere Unternehmensstrategie, dann kommen eigentlich nicht klare Dinge. Ja? Da kommen so verwaschene Dinge. Wir wollen modern sein, wir wollen agil sein, wir wollen uns dem Kunden zuwenden. Aber das alleine reicht nicht. Ich möchte auf ein anderes Thema kommen, Rainer, wenn du gestattest. Du hast gerade gesagt, naja, also für Strategien, da lässt man sich dann auch schon mal beraten, möglicherweise auch von externen Beratern. Das heißt also, man denkt nicht selbst, sondern man lässt Fremddenken von jemand anders. Naja, das hat ja so aufs erste Hinfassen ja auch sehr viele Vorteile. Also das Outside-In, dass ich also Impulse von außen für mein Geschäft nehme. Da sind auch Impulse dabei aus völlig anderen Branchen, die aber für mich wichtig sein könnten. Und natürlich kommen die Berater in der Regel mit einer riesen Kiste, mit einer riesen Toolkiste an Methoden vorbei. Nun schreibst du in deinem Buch so schön, immer wieder kommen dann am Ende Umsetzungsvorschläge heraus, die nicht prinzipiell falsch sind, aber auch nicht wirklich passen. Vielleicht, wenn du das nochmal etwas verdeutlichen möchtest, wie da deine Erfahrungen und Einsichten sind.
Naja, zur Frage, warum die Leute so gerne so viel Berater einsetzen, kommen wir vielleicht später noch. Zunächst mal zur Erfahrung mit Beratern. Das erste ist, weiß der Berater wirklich über mich Bescheid? Über mich heißt über mein Unternehmen, nicht über meine Branche im Allgemeinen, sondern über mein Unternehmen. Und wie jeder Mensch ist auch jedes Unternehmen wirklich einzig. Das heißt also verschiedene Historie, verschiedene Menschen, verschiedene Manager, verschiedene Gründe, warum man für seine Kunden etwas so macht. Nicht alle sind richtig, klar. Aber anders. Die Berater kommen oft mit einem Werkzeugkasten, nach dem alles gleich aussieht. Nachdem alle im Grunde genommen am Ende die gleichen Empfehlungen kriegen. Das, was das Toolkit eben hergibt, nach dem Motto, gib einem Kind einen Hammer und alles sieht wie ein Nagel aus.
Ja, ja.
Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist allerdings auch oft, dass Berater so richtig von dem, was sie beraten, keine Ahnung haben, keine eigene Ahnung. Das heißt also, ich habe Berater erlebt, und zwar sehr teuer bezahlte Berater, die mich über IT-Organisationen und ob ich Sourcing machen soll oder nicht Sourcing und was auch immer, die von IT bis auf PowerPoint und Excel nichts gekannt haben, die keine eigenen Management-Erfahrungen in der IT gehabt haben oder sonst irgendwas, die sozusagen abstrakt über IT-Organisationen geredet haben. Und das hat man immer wieder in Wellen gesehen. Dann wurden die reingeschickt, um Kosten zu sparen, IT-Kosten. Und dann kam raus, ja, du musst das eine oder andere outsourcen oder ähnliches, weil gerade Outsourcing-Welle war. Und sie haben überhaupt nicht verstanden, ob die IT und das Unternehmen überhaupt reif sind, einen Outsourcing-Vertrag zu bedienen. Und hinterher hat man am Ende nach einigen Jahren dann für viel Geld das wieder ingesourced. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, das wird schwierig. Das Zweite, was schwierig ist, das kannst du am besten beobachten bei vielen öffentlichen Organisationen, Bundesamt für Arbeit, Ministerien, Verteidigungsministerium als bestes Beispiel. Wenn Organisationen verlernen, über die eigene Organisation nachzudenken, dann können sie das irgendwann überhaupt nicht mehr. Wenn du nur immer Berater reinschickst, weil du als Minister den eigenen Beamten misstraust, dann irgendwann werden die eigenen Leute nicht mehr in der Lage sein, wirklich Projekte zu machen, Reorganisationsprojekte und ähnliches. Und das ist leider etwas, muss ich sagen, was seine Ursachen in einem tief sitzenden Misstrauen manchmal des höheren Management gegenüber den eigenen Mitarbeitern und deren Veränderungswilligkeiten begründet liegt. Man hört das an diesem einen Spruch, den ich so sehr hasse. Wir werden doch nicht die Frösche fragen, wenn wir den Sumpftopf legen.
Ja, ich halte das auch persönlich für einen der katastrophalsten Sprüche, die sich da irgendjemand ausgedacht hat. Ja, aus verschiedensten Gründen, das würde jetzt zu weit führen, aber ich freue mich sehr, dass du diese Meinung teilst.
Und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass ich als Chef darauf achte, dass meine Organisation selber lernt, darüber nachzudenken, was muss ich verändern, wo muss ich besser werden, wo habe ich Möglichkeiten, mit neuen Werkzeugen anderes tun. Auch wenn das bedeutet, dass mein Job sich ändert, wenn meine Organisation sich ändert. Das Schlimme ist, dass dieses wieder Zeit kostet. Und in Unternehmen, die so sehr das Letzte rausoptimieren, dass keine Zeit der Mitarbeiter mehr da bleibt, sich Gedanken über sowas zu machen, sondern man nur noch operativ abwechselt, verlieren die Fähigkeit über die Zeit, die Fähigkeit, so etwas zu lernen und so etwas selber zu machen.
Das kann man natürlich auch etwas anders diskutieren. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass Unternehmen nur noch Nabelbeschau betreiben. Ja? Also über Jahre Nabelbeschau betreiben und immer wieder versuchen, Dinge neu zu machen. Da muss man, glaube ich, hier eine vernünftige Balance finden. Ich möchte die Zeit, Rainer, entschuldige bitte, nochmal verwenden für ein anderes Thema. Wir haben ja schön eine Strategie entwickelt. Wir haben Berater in Balance zu eigenen Denkfähigkeiten einbezogen. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass diese Strategie ein Rahmenwerk darstellt, so eine Leitplanke darstellt für Entscheidungen. Und du weist ja in deinem Buch sehr deutlich darauf hin, dass Entscheidungen nie objektiv sein können, dass Entscheidungen immer fehlerbehaftet sind. Du verweist auf die beiden Bücher Neues und Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahnemann hin. Das sind natürlich richtige Wälzer, wenn man die im Original liest. Aber ich habe sie beide gelesen und das ist hochspannend und hochinteressant. Und man gewinnt dann schon eine andere Sicht auf Entscheidungen an der Stelle. Aber ist denn der Manager jetzt, in unserem konkreten Fall der CIO, muss der Oberbesserwisser sein, um Entscheidungen in die richtige Richtung lenken zu können? Ist das überhaupt möglich? Entscheidet man dann auch trotzdem nach Bauchgefühl? Wie ist da deine Sicht auf diese Dinge?
Na, sicherlich kann der Chef in einer großen Organisation von Wissensarbeitern, und das ist eine IT-Organisation, nicht der Oberbesserwisser von allem sein, der alles weiß, alles kennt und alles entscheidet. Das ist das Leidwesen von vielen Managern, dass sie letztendlich über Dinge entscheiden müssen, die sie nicht bis ins Letzte verstehen können. Trotzdem haben sie die Pflicht zu entscheiden. Und sie sollten sich aber erstens generell bewusst sein, wie schlecht wir Menschen generell da drin sind, objektiv zu entscheiden und wie oft wir von falscher Interpretation, falscher Logik, falschem Schließen beeinflusst werden. Deswegen sind die Bücher von Kahnemann mir so wichtig, weil sie eben zeigen, dass hinter diesem alten Spruch, den die Juristen mal erfunden haben, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, im Unternehmen haben wir das abgewandelt zu im Vorstand und auf hoher See bist du in Gottes Hand, weil du oft das Gefühl hast, du bist dem Zufall überlassen, was bei den Entscheidungsprozessen herauskommt. Und bei Juristen kann man das wirklich genau nachweisen. Und es gibt genaue statistische Untersuchungen, wie verschiedene Urteile bei gleichem Sachverhalt ausfallen. Das heißt, über solche Dinge muss man wissen. Auch wenn man beispielsweise Mitarbeiter neu einstellt, dann gehen viele Kollegen, habe ich immer wieder erlebt, nahezu unstrukturiert in das Interview rein, haben hinterher mit 5 Leuten vielleicht ein Gespräch geführt, aber da sie das Gespräch nicht vorher strukturiert haben und irgendwo auch mal überall die gleichen Fragen gestellt haben, können sie das Ergebnis gar nicht vergleichen, sondern sie haben nur mit allen ein nettes Gespräch geführt, aber keine wirklich vergleichbaren Ergebnisse bekommen. Also es gibt einen Haufen Dinge, wo man dran arbeiten kann, dass man richtig Unterlagen kriegt. Aber am Ende des Tages, egal was die Betriebswirtschaftler sagen mit ihren Business Cases, du wirst nicht irgendwo eine Formel kriegen, wo du objektiv nur die Zahlen reingeben musst und dann rauskriegst, ich muss dieses machen oder ich muss das machen. Sondern du musst ein Urteil fällen aufgrund der Bestandslage. Dazu ist es natürlich hilfreich, sie Leute zu haben, um sich zu haben und zu wissen, wen man denn bei welchen Sachen fragen muss als Chef, wenn man sich sagt, da bin ich mir inhaltlich unsicher, um seine eigene Kompetenz zu ändern. Und manchmal muss ich einfach auch am Ende des Tages das Risiko vertreten und sagen, ich entscheide für A oder für B, auch wenn ich nicht 100% welches weiß. Denn das ist eine Sache, die habe ich schon in jungen Jahren bei der Bundeswehr gelernt, das Schlimmste in der Schlacht ist nicht entscheiden. Und das hat man manchmal auch in Unternehmen, dass sozusagen zwei Seiten sich jahrelang darüber streiten, ob man nun linksrum oder rechtsrum geht und damit im Unternehmen gar nichts vorangeht.
Ja, Rainer, ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort schon. Unsere Zeit ist leider schon wieder durch. Und wir haben den Bogen gespannt von der Strategie über Beratung, über selber denken oder denken lassen, bis hin zu der Problematik, richtige oder möglichst wenig falsche Entscheidungen zu treffen. Rainer, vielen Dank. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt 3 Kapitel kurz angerissen aus deinem Buch, das insgesamt 35 Kapitel umfasst. Und vielleicht konnten wir heute auch ein bisschen die Neugier noch weiter unterstützen, dieses Buch zu lesen. Alles Weitere findet sich dann in den Shownotes. Rainer, nochmal vielen herzlichen Dank.
Alles Gute, Olaf, gern geschehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.